Die EU hat für ihr nächstes Budget 2028 bis 2034 sage und schreibe 2 Billionen Euro veranschlagt. Das sind rund 800 Milliarden Euro mehr als im aktuellen Zeitraum. Begründet wird diese historische Summe mit den Herausforderungen multipler Krisen. Diese seien Krieg, Klimawandel, Digitalisierung, Migration und strategische Autonomie. Krisen, die der EU sehr willkommen sind, denn die rechtfertigen den Ausbau ihrer Zentralmacht bei gleichzeitiger Entmündigung der Mitglieder. Um die Länder auf Linie zu zwingen, heißt es ganz offen, Geld aus den diversen Fonds gibt es nur gegen Reformleistungen. Die gibt Brüssel vor. Kritiker sprechen von einer Erpresserklausel. EU-Chefin Ursula von der Leyen lobt hingegen ihren Entwurf. Mit den 2 Billionen Euro will sie Europa wieder groß machen und gegen China und die USA antreten. Ein 400 Milliarden Euro Wettbewerbsfonds soll das ermöglichen. Die EU will auch größer werden. Für beitrittswillige Länder gibt es ein Fitnessprogramm in Höhe von 200 Milliarden Euro. Weil Brüssel aber noch viel mehr Geld braucht, will sich die EU am Kapitalmarkt bedienen. Von dort sollen 150 Millionen Euro für das Programm Catalyst Europa kommen, das dann als günstige Darlehen an die Mitglieder geht. Unter anderem für Rüstungsausgaben. Für den Wiederaufbau der Ukraine ist eine eigene Reserve von 100 Milliarden Euro vorgesehen. Und nicht zuletzt will Brüssel auch eigene Steuern einheben. Ob die Budgetpläne der EU durchgehen und was dieser Vorschlag für die EU-Mitglieder bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit dem EU-Abgeordneten der AfD, Alexander Jungblut. Er ist auch stellvertretender Schatzmeister im Bundesvorstand sowie Koordinator der Fraktion Europa der souveränen Nationen im EU-Haushaltsausschuss. Jungblut ist zudem stellvertretender Vorsitzender der AfD, Kreisverbandes Mainz-Bingen. Ich begrüße Sie herzlich bei Auf 1, Herr Jungblut.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Herr Jungblut, ein Budget ist immer auch ein in Zahlen gegossenes politisches Konzept. 2 Billionen Euro, wie kann und wird das die EU verändern?
Ja, also hier von einem Konzept zu sprechen, da würde ich sagen, es ist doch etwas gewagt. Aber Sie haben es in Ihrem Eingangsstatement schon gesagt. Wenn wir uns überlegen, wie dieser Haushalt zustande kommt, dann geht es eigentlich um so Dinge wie Krieg und Klimawandel. Das heißt, es sind eigentlich Dinge, die nicht im Problembereich der EU liegen. Wir haben keinen Krieg in der EU, sondern wir versuchen uns aggressiv dort mit einzumischen. Es gibt ja Statements auch innerhalb des Parlaments, wo gesagt wird, wir müssen die Ukraine in eine Lage versetzen, dass diese einen militärischen Sieg in diesem Krieg erringt. Und das sind wirklich Vorstellungen, die zum Teil an Wahnsinn grenzen, oder auch der Klimawandel, wo man glaubt, dass man die Welt retten kann. Das sind eigentlich gar nicht die Kernaufgaben dieser EU, sondern es würde wichtig wäre, wenn man wieder auch den Fokus darauf legen würde, dass wir wirtschaftliches Wachstum in Europa generieren. Dazu bräuchte man diesen ganzen Programme nicht und dazu bräuchte man auch nicht einen so exorbitanten Haushalt, der in keinster Weise zu rechtfertigen ist.
EU-Chefin Ursula von der Leyen sprach von einem flexiblen, vereinfachten und transparenten Budget. Ist das so?
Das ist grob irreführend. Es wird immer von einer Flexibilisierung des Haushalts gesprochen. Für uns als Patrioten ist aber vor allem wichtig, dass wir einen Haushalt haben, der eine Haushaltsklarheit besitzt. Das heißt, dass auch ableitbar ist, wohin diese Gelder fließen werden. Diese Flexibilisierung bewirkt am Ende nur, eben, dass eben keine Transparenz gegeben ist, sondern dass man Mittel sehr viel nach freiem Dünken nutzen könnte. Und das ist etwas, was wir als sehr gefährlich ansehen, weil dadurch auch die parlamentarische Kontrolle sehr in Mitleidenschaft gezogen wird. Und begründet wird diese Flexibilisierung vor allem, dass man sagt, wir müssen uns auf Krisensituationen vorbereiten. Und auch diese Aussage ist falsch, nämlich wir haben im EU-Haushalt schon im bestehenden Mittel, die in Krisensituationen greifen. Man denke beispielsweise an den Europäischen Solidaritätsfonds, der für Naturkatastrophen geeignet ist. Das heißt, wir sind für Krisensituationen auch auf europäischer Ebene schon aufgestellt, gut aufgestellt. Und am Ende geht es eben darum, dass ein großer Haushalt hergestellt werden soll. Und diese sogenannte Flexibilisierung soll letztlich genau dazu dienen, dass keine parlamentarische Kontrolle gegeben ist, dass auch keine Transparenz gegeben ist, sondern dass man über diese Mittel möglichst frei ohne Kontrolle agieren kann.
Von der Leyen agiert immer autoritärer und am liebsten vorbei an den Kontrollorganen der EU, wie Sie schon ausgeführt haben. Welche Möglichkeiten hat denn das EU-Parlament, der EU-Chefin auf die Finger zu schauen?
Ja, wir haben eine ganze Reihe an Möglichkeiten, die wir auch nutzen. Das sind natürlich vor allem, dass wir viele Anfragen stellen werden und auch gestellt haben. Man muss natürlich sagen, und wir machen das auch immer sehr publik, dass die Antworten der Kommission eigentlich an Arroganz kaum zu übertreffen sind. Das heißt, es ist erstmal so, dass diese Antworten sehr, sehr lange dauern und dass diese Antworten sehr nichtssagend sind. Wir stellen sie natürlich auch zur Rede. Das heißt, wir hatten vor kurzem den Haushaltskommissar Serafin im Haushaltsausschuss und wir stellten ihm sehr, sehr viele unangenehme Fragen und wir versuchen dann eben natürlich Informationen zu gewinnen. Wir stellen fest, bei diesem gigantischen Haushalt, den Sie gerade angesprochen haben, haben wir bisher kaum Informationen erhalten. Das heißt, wir haben nur sehr vage Vorstellungen, wie sich die Kommission das am Ende überhaupt vorstellt. Und am Ende geht es darum, dass wir natürlich all das publik machen. Das heißt, diese Intransparenz seitens der Kommission, diese mangelnde parlamentarische Kontrolle, die zugelassen wird, das sind eben wahnsinnig undemokratische Strukturen. Das sind, wie Sie vollkommen richtig gesagt haben, Strukturen, die wirklich an einer Rechtsstaatlichkeit zum Teil vorbeigehen. Und darauf müssen wir vor allem, ist es wichtig, die Gesellschaft darauf aufmerksam zu machen.
Könnte es da zu einem neuen Misstrauensantrag kommen?
Ich gehe davon aus, dass es nochmal zu einem Misstrauensantrag kommen wird. Wir stellen im Parlament fest, dass der Unmut gegenüber Frau von der Leyen sehr groß ist, dass auch in die Fraktionen, ihre eigenen Fraktionen, selbst der EPP hinein, man beim letzten Mal zähneknirschend nochmal für sie gestimmt hat. Insofern ist auf europäischer Ebene, glaube ich, viel Bewegung drin. Die Unzufriedenheit ist groß. Wir stellen auch fest, dass wir als rechte Fraktionen im Europäischen Parlament immer stärker werden. Das merken wir unter anderem daran, dass Mehrheiten zum Teil nur noch mit uns generiert werden können. Also insofern sind hier Dinge in Bewegung. Und ich würde nicht darauf wetten, dass spätestens zur nächsten Legislatur Frau von der Leyen noch Kommissionspräsidentin ist.
Das wird interessant. Die Auszahlung von Geldern aus den diversen Fonds an die Empfängerländer ist ja künftig mit Reformleistungen verknüpft. Die werden in Brüssel vorgegeben. Eigentlich ist das ein praktischer Hebel für politische Erpressung. Ist das legitim und welche Reformen könnte die EU denn da verlangen?
Ja, die EU macht dies natürlich ganz bewusst, um Länder zu erpressen. Und das stellen wir auch fest, wenn man sieht, bei welchen Ländern diese Auszahlungen eben dann in Zweifel gezogen werden. Das ist in fast allen Belangen immer Ungarn. Das heißt, und bei Ungarn wird es dann mit angeblichen Defiziten im Bereich der Rechtsstaatlichkeit begründet. Wenn ich mir mal ansehe, dass in Ungarn selbstverständlich ist, dass die Oppositionsparteien, die ihr zustehenden Rechte bekommen, was in Deutschland überhaupt nicht mehr gegeben ist. Auch gibt es in Ungarn keinen Bespitzelungsapparat, wie es in Deutschland beispielsweise der Fall ist. Insofern sind die rechtsstaatlichen Grundsätze, die in Ungarn gepflegt werden, natürlich um ein Vielfaches höher als beispielsweise in der Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, wenn man es ernst meinen würde, dass man Auszahlungen der EU an Rechtsstaatlichkeit knüpfen würde, dann wäre das erste Land, was keine Zahlungen mehr bekommen sollte, mit Sicherheit Deutschland. Und daran erkennen wir bereits, dass es eben vorgeschobene Argumente gibt, um diese Länder unter Druck zu setzen und nicht um die Wahrung von Rechtsstaatlichkeit zu sichern.
Jetzt möchte ich nur für unsere Zuseher klären, dieser Begriff Rechtsstaatlichkeit, der geistert hier immer herum im Jargon der EU. Was bedeutet denn das? Was soll denn damit umschrieben werden?
Ja, mit Rechtsstaatlichkeit ist gemeint, dass erstmal demokratische Grundsätze innerhalb der jeweiligen Länder gewahrt werden, dass auch eine Gleichheit vor dem Gesetz gegeben ist, dass gewisse Diskriminierungen nicht stattfinden. Diskriminierung kann beispielsweise natürlich auch die Diskriminierung einer politischen Opposition sein. Das am Ende bedeutet Rechtsstaatlichkeit, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind und dass allen gewisse Werte und Rechte zugestanden werden. Und das wird eben willkürlich bei Ungarn in Frage gestellt. Und wie ich gerade festgestellt habe, ist dies allerdings in westlichen Ländern viel arger. Also ich habe gerade das Beispiel Deutschland genannt. Aber wenn man sich in Frankreich ansieht, dass einer Marine Le Pen unter fadenscheinigen Gründen das passive Wahlrecht und damit die Möglichkeit zur Kandidatur zur Präsidentin verwehrt wird. Wenn wir uns überlegen, was in Rumänien passiert ist, dass dort aus willkürlichen Akten Wahlen rückgängig gemacht werden, dann stellen wir fest, die EU spricht von Rechtsstaatlichkeit und sie ist eigentlich in vielen Bereichen einer der Akteure, die ganz bewusst diese Rechtsstaatlichkeit innerhalb der einzelnen Länder angeht und bekämpft.
Das heißt, es ist nichts anderes als eine politische Keule, mit der man aufmüpfige Länder mundtot machen kann.
Selbstverständlich. Das ist der Zweck. Es geht am Ende bei diesen nicht ausgezahlten Mitteln um Erpressung. Es geht um Druck, um unliebsame Meinungen, um bei Ländern, die eben nicht zu allem Ja und Arm sagen, was diese EU ihnen sagt und die dies auch mit Recht tun. Es ist sehr gut, dass es Länder gibt, die sich den Maßnahmen der EU widersetzen. Und das versucht die EU mit dieser Erpressung zu unterbinden.
Jetzt haben wir einen Mega-Haushaltsvorschlag für die nächste Periode. Das wird sich ja wohl auch auf die Nettozahler auswirken, die ja mehr in das Budget einzahlen, als sie dann zurückkommen. Betroffen sind natürlich hier vor allem Deutschland, aber auch Österreich. Die früher üblichen Rabatte für die Höchstzahler sollen ja auch wegfallen.
Ja, das steht zumindest zur Debatte. Wir haben ja noch keinen konkreten Vorschlag. Also insofern befinden wir uns hier noch in einem Diskussionsstadium, aber das ist tatsächlich zu befürchten, dass es dazu kommen wird. Wir werden natürlich als Deutsche und ich denke auch die Kollegen aus Österreich, insbesondere der FPÖ, werden alles dafür tun, dass es nicht dazu kommt. Aber nachdem wir viele negative Dinge gerade besprochen haben, glaube ich, es ist aktuell auch festzustellen, deshalb hat sich auch dieser Prozess mit der Vorstellung, es nennt sich ja mehrjähriger Finanzrahmen, also wo das auch festgelegt ist, was Sie gerade genannt haben, das hat sich ja alles sehr, sehr lange gezogen. Insofern stellen wir fest, dass eben diese Kooperationsbereitschaft der einzelnen Mitgliedsländer nicht so hoch ist. Das heißt, man hat aktuell sehr, sehr große Probleme, Mehrheiten für diese Vorschläge zu finden. Und das sollte uns an dieser Stelle doch ein wenig positiv stimmen.
Und von welcher Seite erwarten Sie die größten Widerstände gegen diesen Haushaltsrahmen?
Ja, Viktor Orban hat das schon angekündigt. Ich denke, dass die Ungarn Widerstand dagegen leisten werden. Aber, und das ist, wie gesagt, etwas, was ich nochmal betonen möchte, es besteht grundsätzlich kein Konsens. Das ist spürbar, weil viele der Maßnahmen, die angedacht sind, eben auch zulasten der einzelnen Mitgliedsländer gehen werden. Und wir befinden uns in vielen Ländern der Europäischen Union in einer wirtschaftlich sehr schwierigen Phase, in der die Länder nicht gewillt sind, mehr Mittel nach Europa zu geben. Und insofern ist dieser Einigungsprozess in Gänze aktuell sehr schwierig. Und das ist etwas Gutes und das versuchen wir natürlich auch zu unterstützen. Und wenn es nämlich nicht zu einer Einigung in diesem Bereich kommen würde, dann steht nämlich diese Finanzierung dieses 2 Billionen Haushalts am Ende auch auf der Kippe.
Das wird also ein längerer Prozess. Dem Budgetvorschlag muss das EU-Parlament und der Rat, also die Regierungen der EU-Mitglieder, zustimmen. EU-Eigenmittel etwa aus Steuern oder Abgaben muss ja jeder Mitgliedstaat je nach Verfassungslage per Ratifizierung auch noch genehmigen. Geht sich das noch aus bis Ende 2027?
Ja, und das ist tatsächlich der nächste sehr interessante Punkt. Nämlich wir haben ja gerade festgehalten, dass viele EU-Länder nicht gewillt sind, mehr Mittel an die Europäische Union zu zahlen. Und dann bleibt eben das übrig, was Sie gerade gesagt haben, nämlich eine Erhöhung der Eigenmittel. Und Eigenmittel finde ich immer ganz interessant, weil Eigenmittel sind am Ende Steuern. Und das ist was vom Haushaltskommissar auch vorgeschlagen wurde. Das heißt, es soll beispielsweise, steht im Raume, dass eine Umsatzsteuer auf sehr, sehr große Unternehmen veranschlagt werden soll. Das klingt immer alles sehr nett, aber wir müssen natürlich auch überlegen, dass in Zeiten einer wirtschaftlichen Rezession auch sehr, sehr große Unternehmen in einer wirtschaftlichen Schieflage sind und eine zusätzliche Umsatzsteuer auf europäischer Ebene dann natürlich nochmal negative Implikationen auf die jeweiligen Volkswirtschaften haben wird. Darüber hinaus, und daran merkt man auch, wie verzweifelt die EU-Kommission ist, gibt es eben konkrete Vorschläge, was besteuert werden soll. Und da geht man davon aus, dass es zum Beispiel zu einer Tabaksteuer kommen soll. Es soll zu einer Elektroschrottsteuer kommen. Man hat sich hier, glaube ich, einfach Branchen auch ausgesucht, wo man auf geringen Widerstand innerhalb der Bevölkerung trifft, dass man bei vielen in der Bevölkerung wahrscheinlich sagen, Elektroschrott und Tabak zu besteuern, das kann man auch irgendwie verstehen. Aber am Ende gibt es, glaube ich, zwei wesentliche Punkte, die dagegen sprechen. Zum einen ein Steuergleichbehandlungsgebot, das heißt, diese Branchen werden mit Sicherheit dagegen klagen und auch mit Recht dagegen klagen, denn es gibt keinen objektiven Grund, warum nur diese Branchen besteuert werden sollten. Und es ist, glaube ich, auch so ein gewisser Placebo-Effekt, denn niemand glaubt doch, dass wir mit einer Elektroschrottsteuer und einer Tabaksteuer 700 Milliarden mehr generieren können. Also insofern ist das, glaube ich, so ein Placebo-Effekt und man stellt das jetzt so ein bisschen voran, weil man noch nicht genau weiß, wie man diese exorbitanten Auszahlungen, diesen exorbitanten Haushalt finanzieren möchte. Und auch das sollte uns glücklich stimmen, der Umstand eben, dass man auf der einen Seite sehr, sehr viel Geld ausgeben möchte, auf der anderen Seite wir Widerstände da einmal von den patriotischen Parteien erwarten können, dann aber auch von vielen Ländern, die auch, wenn sie sozialistische Regierungen haben, nicht gewillt sind, mehr Gelder zu zahlen und dass man eben mit diesen Eigenmitteln nicht weit kommen wird. Insgesamt also eine sehr, sehr schwierige Situation, diesen Haushalt zu finanzieren und das ist eigentlich etwas Positives.
Hätten Sie, wäre Ihnen die Entscheidung überlassen, Herr Jungblut, was wären denn Ihre Eckpunkte für ein sinnvolles und gangbares EU-Budget für die nächste Haushaltsperiode?
Ja, wenn es nach uns gehen würde, dann könnte man diesen Haushalt radikal kürzen. Es gibt selbstverständlich Dinge, wo die Europäische Union einen sehr positiven Zweck erfüllt, wo es sinnvoll ist, dass wir auch entsprechende finanzielle Mittel zur Verfügung stellen. Das sind Maßnahmen zur Förderung des Freihandels. Das sind Maßnahmen zur Förderung der Wirtschaft. Das sind auch Maßnahmen zur Verteidigung der Außengrenzen. Wir müssen den Schutz Europas vor Migranten auch als europäische Aufgabe betrachten. Es ist auch sinnvoll, dass wir eine gemeinsame Politik in vielen Bereichen in Forschung und Entwicklung, in der Wissenschaft anstreben. Das sind Dinge, die wir alle wollen. Aber wenn wir auf der anderen Seite mal sehen, was alles kontraproduktiv ist, was wir als überflüssig ansehen, nehmen wir die enormen Steigerungen im Bereich der Verteidigung, im Bereich des Klimaschutzes, nehmen wir die unsäglichen Ausgaben für die NGOs, die dazu dienen, Propaganda zu machen, aber auch Ausgaben auf Ebene der Sozialstaatlichkeit, wo wir sagen, das ist viel besser auf Ebene der Nationalstaaten aufgehoben, dann können wir diesen Haushalt am Ende radikal kürzen und das ist auch unsere Bestrebung.
Abschließend noch eine Frage zu dem jüngsten Treffen zwischen EU-Chefin Ursula von der Leyen und dem US-Präsident Donald Trump auf seinem Golfplatz. Wie schätzen Sie denn diesen Deal ein, der dabei gemacht wurde? Von der Leyen sagt, Sie haben das Beste gemacht, was möglich war. Und Trump klopft sich auf die Schulter, weil er wieder einen tollen Deal für Amerika durchgebracht hat.
Ja, man erkennt an diesem Treffen eigentlich, wie wenig Respekt das Ausland vor dieser Europäischen Union hat. Wenn wir uns zu Gemüte führen, dass Trump auf sein privates Golfgut eingeladen hat, wenn man sich ansieht, wie er mit Frau von der Leyen gesprochen hat, dann stellen wir fest, wir sind eben keine gleichwertigen Partner, sondern Trump ist in der Lage, uns zu sagen, welche Vorstellungen er hat. Er ist mit Sicherheit auch mit seinen Zollvorstellungen, er ist ja ein Geschäftsmann, er ist, hat hoch angefangen, um dann einen möglichst guten Kompromiss zu finden. Den hat er aus seiner Sicht gefunden, aus Sicht der Europäer ist dieser Kompromiss nicht allzu gut. Das ist aber nichts, was man Donald Trump vorwerfen kann, sondern das muss man der EU oder der EU-Kommissionspräsidentin hier vorwerfen, dass sie gar nicht in der Lage ist, einen besseren Deal für die Europäische Union herauszuholen. Und sie ist nicht in der Lage dazu, weil sie eben kein Ansehen mehr im außereuropäischen Ausland genießt. Das heißt, sie hat in den letzten Jahren sukzessive dazu beigetragen, dass man sie nicht mehr ernst nimmt. Und das zeigt eigentlich auch diese Führungsschwäche. Dieses mangelnde Ansehen im Ausland zeigt eigentlich auch, wie ungeeignet diese Frau ist. Insofern, viele könnten jetzt sagen, dass das Verhalten von Donald Trump respektlos gegenüber Frau von der Leyen gewesen ist. Am Ende muss man leider feststellen, dass es wohl angemessen ist.
Vielen Dank für das interessante Gespräch, Herr Jungblut. Vielen Dank.
Ich danke. Vielen Dank.